Ja, ich habe mir heute für den Gottesdienst instruiert, dass noch nicht verraten wird, was das Thema ist. Ich mache es aber gleich. Aber ich habe vorher eine Frage mitgebracht und dafür will ich wissen, dass ihr nicht wisst, was das Thema ist. Ja. Und zwar meine Frage ist folgende. Dieser Satz, oder es ist eigentlich der Anfang von einem Satz, glücklich ist wer? Wenn du jetzt einmal in dich hineinhörst oder dich fragst, was glaube ich, wie würde ich diesen Satz beenden? Was glaube ich wirklich, wann ist jemand glücklich? Und da ist jetzt ganz wichtig, dass du nicht, vor allem für diejenigen, die schon Jesus lang kennen, dass ihr nicht zuerst einfach das denkt, ah, was wollt ihr jetzt heute hören oder was wären so die richtigen Antworten, sondern was glaubst du wirklich, was macht jemanden wirklich glücklich? Genau. Und damit du da so ein bisschen rein dich denken kannst, da darfst du jetzt einmal zu deinem Nachbar hindrehen und dürfst einmal kurz drüber reden. Was glaubst du, was macht jemand glücklich? Wie würdest du diesen Satz beenden? Ja, ich habe den Eindruck, ich könnte euch jetzt lange reden lassen. Es ist spannend, oder? Ich meine, das ist eine sehr offene Frage. Natürlich, die kann man auf ganz, ganz, ganz viele verschiedene Arten beantworten. Und ich denke, viele, viele Antworten sind richtig. Aber ich glaube, jeder von uns ist mit dieser Frage geboren. Wir alle fragen uns das: Was macht mich eigentlich wirklich glücklich? Und manchmal haben wir so wirklich so überlegt und denken drüber nach, okay, mich macht eigentlich glücklich, wenn ich vielleicht nicht bis 3 in der Nacht munter bleib, sondern früher schlafen gehe und einen gesunden Schlafrhythmus habe, manchmal so bewusste, kluge Entscheidungen, gell? Oder manchmal sagen wir, mich macht das mehr glücklich, die Familie wie die Arbeit. Gibt es viele, viele Antworten drauf. Aber ich glaube, jeder von uns ist mit dieser Frage geboren. Wir suchen etwas, was uns glücklich macht. Und das lässt sich auch finden, gell? Es gibt ja so viele schöne Sachen in dieser Welt. Hey, ein Roadtrip irgendwo durch Europa oder Asien oder so, hey, das ist einfach schön. Ein Urlaub irgendwo in der Hängematte in Kroatien, das ist einfach zum Genießen. Einfach Zeit mit Familie zu verbringen, meistens, ist echt schön. Also es gibt echt schöne Sachen in dieser Welt, die Gott gemacht hat. Zum Konzert zu gehen und zu genießen, die Musik. Hey, das ist echt traumhaft, das ist schön, das macht glücklich, gell? Und die Frage, die natürlich, eh klar, die wir uns heute stellen, ist: Was sagt Gott? Was ist das, was uns wirklich glücklich macht? Wo finden wir Glück? Und da gäbe es jetzt viele Stellen in der Bibel, zu denen wir gehen könnten. Und wir gehen jetzt zur folgenden Stelle. Schlag auf mit mir Psalm 1. Und im Psalm 1 lesen wir von jemandem, der glücklich ist. Und diese Person, die findet Glück, indem sie 3 Sachen nicht tut, und 2 Sachen tut. Also 3 Sachen macht diese Person nicht und 2 Sachen macht diese Person. Und kannst du mal schauen, vielleicht ist da was dabei, was du jetzt gerade mit deinem Nachbar beredet hast. Aber im Psalm 1 lesen wir diesen sehr, sehr bekannten Psalm. Und ich lese ihn jetzt einmal komplett, er ist relativ kurz, nur 6 Verse. Da steht: Glücklich ist, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Und seine Blätter, die verwelken nicht, und alles, was er tut, gerät wohl. aber nicht so die Gottlosen. Sie sind wie das Spreu, die der Wind verweht. Darum werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber den Weg der Gottlosen führt ins Verderben. Dieser ganz bekannte Psalm, der ganz am Anfang steht von diesem Buch der Psalmen, der setzt so ein bisschen den Trend, um was es geht in diesem Buch. Nicht nur ein bisschen, sondern das ist so die Einführung. Und er beginnt mit dieser Aussage: Glücklich ist, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Da wird erst einmal beschrieben, hey, wenn du glücklich sein möchtest, dann mach diese drei Sachen nicht. Und diese drei Sachen haben alle was miteinander gemeinsam. Sie beschreiben eigentlich einen Weg. Sie beschreiben etwas, was aufeinander aufbaut. Das sind drei Stufen. Hast du das gesehen? Das erste ist, da ist jemand, der gibt dir Rat. Rat der Gottlosen. Das heißt, jemand, der dir einen Rat gibt und du hörst zu oder hörst nicht zu. Die zweite Stufe ist dann, der nicht geht auf dem Weg der Sünde. Also da hörst du nicht nur zu, sondern du gehst mit dieser Person einen gewissen Weg gemeinsam. Und dann die dritte Stufe, siehst du das im Text, da steht, der sitzt mit ihnen. Das heißt, du hast dich zu dem Punkt schon hingesetzt. Du hast so diese drei Stufen. Und da wird beschrieben, jemand, der sich einlässt auf die Werte, die diese Welt zu bieten hat. Jemand, der sich einlässt, der sich gefangen nehmen lässt von Sünde. Jemand, der seine Prioritäten auf das gesetzt hat, was diese Welt sagt, ist wichtig. Weil wie beginnt's? Das erste ist, er hört auf den Rat der Gottlosen. Und gottlos bedeutet einfach die Menschen, die Gott nicht in ihrem Leben haben. Eh klar, das Wort sagt schon, gell? Der nicht hört auf die Weisheit von dieser Welt. Das heißt nicht, dass es nicht kluge Sachen gibt und gute Weisheiten, gute Bücher, die Menschen geschrieben haben, die Jesus nicht kennen. Das heißt es nicht. Aber das heißt, dass in den Fragen, um denen es wirklich geht im Leben, du dir woanders dein Rat suchst. Nicht in dieser Welt. Und nicht nur hörst du nicht auf sie, sondern du bist auch nicht bereit, einen Weg mit denen zu gehen. Das heißt, du lässt dich nicht drauf ein. Und nicht nur gehst du nicht einen Weg mit ihnen, sondern du setzt dich auch nicht hin. Siehst du diese drei Stufen, die man da findet in dem? Und ich denke, das beschreibt Sünde, das beschreibt auch den Einfluss, den diese Welt haben kann auf uns. Es fängt immer ganz relativ harmlos an, oder? Einfach mit einem Gespräch, mit etwas, sollte es wirklich so schlimm sein? Ist das wirklich so dramatisch? Macht das wirklich so einen Unterschied? Und dann probiert man es halt einmal ein bisschen, gell? Geht einmal einen Schritt einmal vielleicht. Man setzt sich ja nicht hin, gell? Man geht da nur einen kleinen Schritt, schaut einmal, gell? Und dann vielleicht noch einen halben Schritt, gell? Und dann, okay, ja, und dann irgendwie geht es sich dann leichter, gell? Und dann irgendwann kommen wir zu einem Punkt, wo man dann sitzt. Und man fragt sich, wie bin ich jemals zu diesem Punkt gekommen? Diese drei Stufen. Glücklich ist, der sich nicht auf das einlässt. Der nicht auf das sich einlässt, sondern der seine Lust hat am Gesetz des Herrn. Man könnte Lust auch sagen mit Freude, der seine Freude hat am Gesetz des Herrn. Gesetz des Herrn ist die Tora, das ist die Bibel, das ist das Alte Testament. Jemand, der Freude hat an Gottes Wort. Es ist wie beim Essen. Also das, was du isst, das beeinflusst dich. Ja. Wenn du dich deine Hauptmahlzeit Chips sind und Gummibärli, dann wird es irgendwann Auswirkungen haben, gell? So spätestens noch 3, 4, 5 Tage, gell? Jeden Tag. Das macht was mit dir, gell? Was du isst, hat eine Auswirkung. Was du in dich reinlässt, verändert dich. Es macht was mit dir. Und so wie das mit unserem Körper ist, so sagt dieser Psalm da, ist es auch mit deiner Seele, mit deinem Geist. Das, was du reinlässt, das beeinflusst dich. Zum einen, ob das die Sachen sind, die diese Welt für wichtig erachtet. Oder ob das die Dinge sind, die in Gottes Wort stehen, in der Bibel. Der seine Freude hat dran. Wenn du Freude hast an was, hey, wenn dir was echt Spaß macht, dann muss dich keiner zwingen. Hey, wenn du gern wandern gehst, dann muss dich keiner zwingen. Hey, bitte geh mal doch endlich wieder mal, sondern du gehst freiwillig. Wenn du gern bei Autos immer dumm schraubst, dann muss dich keiner dazu zwingen, sondern du machst es einfach, weil das macht Spaß, gell? Wenn du gern boxst, dann boxst du gern und du machst es, du bringst einen Kuchen mit, weil es einfach schön ist, was dir Spaß macht. Gell? Wenn dir was Freude macht, dann machst du das gern. glücklicher Mensch ist jemand, der Freude findet in Gottes Wort, in der Bibel. Der echt Freude hat. Ist das was, was dich beschreibt? Was dein Herz beschreibt? Was dein Leben beschreibt? Wenn du so drüber nachdenkst, ist das was, was mich echt Freude macht? So wie dein Hobby. So denkst du dir, boah, hey, das macht mir echt Freude, von Gott zu hören. Der Psalm sagt da, jemand, der so ist, der ist glücklich zu schätzen. Der ist gesegnet, in anderen Worten. Aber nicht nur hat er seine Freude dran, sondern, das ist der zweite Teil dann, das heißt, der sinnt über sein Gesetz nach Tag und Nacht. Und man könnte dieses Nachsinnen auch übersetzen mit meditieren. Das heißt, er meditiert drüber nach, über das Gottes Wort, über die Bibel, über das, was Gott sagt. Es ist etwas, wo er ständig drüber nachdenkt. Und meditieren, das ist nicht jetzt etwas Fernöstliches, wo du dich irgendwie entleerst und so, sondern meditieren findet sich oft in der Bibel. Wir lesen ganz oft von Meditieren. Aber das heißt einfach ruhig werden, Gott Raum zu geben in deinem Leben, dass er zu dir reden kann. Einmal das Handy wegzulegen, die Distractions, die Sachen, die dich ablenken, wegtun und einfach mal ruhig zu werden und drüber nachzudenken, was Gott da sagt. Das ist Meditieren. Das ist mehr wie Lesen. Und das ist ein bisschen was anderes wie Studieren. Das ist Meditieren, das ist ruhig werden. Und ich habe da Meditieren findet sich wirklich in der ganzen Bibel und da ganz am Anfang von den Psalmen, wo wir eingeladen werden, drüber zu meditieren. Auch über die Psalmen zu meditieren, über das, was Gott sagt, zu meditieren. Und das ist so was Zentrales und Wichtiges. Ich habe mir gedacht, ich nehme so drei Beschreibungen von dem her und vielleicht eine von den drei spricht zu dir. Vielleicht nicht alle, aber vielleicht eine von den drei. Drei verschiedene Leute haben das einmal so gesagt. Einer hat einmal so gesagt, der Zweck der Meditation besteht darin, uns zu befähigen, Gottes Stimme klarer zu hören. Meditation bedeutet, auf das Leben und das Licht von Jesus zu hören, es wahrzunehmen, zu folgen. Darin liegt der Kern unseres Glaubens. Ein Leben, das Gott gefällt, besteht nicht aus einer Reihe religiöser Pflichten, sondern darin, auf seine Stimme zu hören und seinem Wort gehorsam zu sein. Meditation öffnet die Tür zu dieser Weise des Lebens. Also, das ist nicht irgendwie etwas Fernöstliches, Meditatives, sondern das ist dieses Ausrichten auf Gott hin. Das ist ganz bewusst Gott Raum geben und zu hören, auf Jesus hin. Und uns fällt es schwierig. Uns fällt es eigentlich leichter, diese religiösen Pflichten, gell? Wenn wir sagen, hey, ich möchte Gott gefallen und dann passt. Ich habe da diese Regeln und ich mache das und ich mache das und mache das und dann fühle ich mich gut, gell? Aber was Meditieren da heißt, ist einfach, sich einzulassen auf diese Beziehung. Zeit zu nehmen. Jemand anders hat das einmal so gesagt. Meditation ist der Weg, auf dem die Bibel für dich zu einem brennenden Dornbusch wird. Aus dem Gott direkt zu dir spricht. So dass du voller Staunen bist, deine Schuhe ausziehst, auf die Knie gehst und erkennst, wer du bist, wozu du berufen bist und wo wahre Freude zu finden ist. Ich finde das eine starke Aussage. Meditation ist das, wo du sagst, hey, da wird diese Bibel, dieser brennende Dornenbusch, wo Gott zu dir redet. Das passiert nicht sofort, sondern da muss man sich drauf einlassen. Aber wenn du das machst, dann wirst du voller Staunen sein. Du wirst dir denken, wow, warum habe ich das nicht vorher gesehen? Gott, was hast du mir da gezeigt? Und du möchtest deine Schuhe ausziehen. Vielleicht redet diese Beschreibung nicht zu dir, da habe ich noch eine letzte. Der Martin Luther hat das einmal so gemacht, ein bisschen älter, ist er schon ein bisschen älterer Typ. Gell? Der hat gesagt, ich teile jegliches Gebot. Also jedes Mal, wenn er die Bibel liest, sagt er, macht er Folgendes, in vier Fäden. Und ich mache daraus einen vierfach geflochtenen Kranz. Nämlich erstlich eine Lehre, was Gott von mir fordert. Zum anderen eine Danksagung und zum dritten eine Beichte, zum vierten ein Gebet. In anderen Worten, ich verdeutsche ihn einmal ein bisschen, den Luther. Er sagt, wenn ich die Bibel lese, dann lese ich nicht einfach, sondern ich bleibe stehen. Und ich überlege mir, was möchte Gott eigentlich sagen? Was steht da eigentlich drin? Verstehe ich das? Und dann sage ich Gott einfach mal Danke für das, was da drin steht. Ich denke drüber nach und ich denke drüber nach, was heißt das für mich? Und ich werde voller Dankbarkeit und ich drücke das Gott da gegenüber aus. Und dann sage ich Gott, hey, wo ich stehe, wo ich bin, gell? Und vielleicht beichte ich etwas, ich sag's ihm. Und schlussendlich rede ich mit ihm einfach drüber. Meditation. Dieses bewusste Einlassen. Das waren jetzt drei Beschreibungen und ich habe noch eine vierte mit, die kommt von mir. Und zwar habe ich da, wenn ich ihn jetzt finde, ja, ich habe da ein Kaugummi mitgenommen. Meditation ist wie ein Kaugummi. Gott möchte uns einladen, diesen Kaugummi zu kauen. Und sehr oft geht es mir so, und ich bin mir sicher, du kennst das gar nicht, gell, aber du denkst dir, boah, hey, ich möchte wieder was von Gott hören, ich möchte lesen sein Wort, gell, aber heute ist echt viel los. Gell. Pff, weiß ich nicht, wie das geht. Da mache ich das dann so, gell, schnüffel kurz dran. Okay, passt. Kurz dran geschnüffelt. Gell. Das ist aber nicht Meditation. Das ist nicht dieses drauf einlassen, dieser braunende Dornenbusch, dieses drüber nachfragen, was möchte Gott mir sagen. Und dann manchmal mache ich so, gell, dann denke ich, okay, da ist der Kaugummi. Habe ich gekaut, oder? Passt. Aber das Komische ist dann daran, wenn ich das mache, dann frage ich mich, hey Gott, warum redest du nicht zu mir? Gott, irgendwie bist du so weit weg in meinem Leben, irgendwie höre ich dich nicht, gell? Ich habe gekaut. Meditation, dieses drauf einlassen, von dem der Psalm da spricht, das heißt einfach diesen Kaugummi zu nehmen und zu kauen. Und zu kauen. Okay, ich höre schon auf. Ich tue daher, lass es mir nicht vergessen später. Und der Unterschied zum Kaugummi und zur Meditation ist der, wenn du einen Kaugummi kaust, je mehr du ihn kaust, umso fader wird er, oder? Also irgendwann, dann wirst du ihn ausspucken, gell? Meditation ist genau umgekehrt. Du fängst an und am Anfang ist vielleicht echt zart. Du denkst, boah, also, ich weiß nicht, gell? Irgendwie heute, gell? Und dann kaust du einfach nächsten Mal, noch ein weiteres Mal. Und dann kannst du nochmal weiteres Mal. Und dann irgendwann merkst du, wow, also am Anfang habe ich das jetzt aber nicht gemerkt. Gell? Das ist genau umgekehrt wie ein Kaugummi eigentlich. Gell? Dieses drauf einlassen. Und glücklich ist der Mann, der sich einlässt. Und wann soll er das machen? Tag und Nacht. Das heißt ständig. Das heißt, es geht nicht darum zu sagen, passt, ich nehme ja 23 Minuten in der Früh Zeit für das. Nicht, dass das schlecht ist. Aber Tag und Nacht. Das heißt ständig. Ich lasse mich drauf ein, dass Gottes Wort mich ständig beschäftigt. Das sind diese zwei Seiten. Die eine Seite, mit der angefangen hat der Psalm, diese Dinge, die die Menschen sagen, gell, und die ich in mich reinlassen kann. Oder das andere, dass ich mich einlasse auf das, was Gott sagt, und das kau und darüber nachdenke. Und das ständig machen. Das kann ich überall machen, am Klo, in der Dusche, wo auch immer, gell, ist ganz egal. Ich kann darüber nachdenken, darüber sinnen, mit Gott darüber reden, überall. Und dann kommt dieser Vergleich, den wir alle kennen oder eine Fülle von uns kennen, dieses ganz bekannte Bild. Der ist wie ein Baum. Dieser Mann, diese Frau, ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen. Er trägt seine Frucht zu seiner Zeit, seine Blätter verwelken nicht. Und alles, was er tut, gerät wohl. Aber nicht so die Gottlosen. Sie sind wie die Spreu, die der Wind verweht. Dieses Bild von einem Baum, und da werden diese zwei Bereiche, diese zwei Teile beschrieben. Zum einen hast du einen Baum, der am Wasser ist. Und wenn ein Baum am Wasser ist, eh klar, dann wächst er. Da ist Leben. Da ist, der steht, der ist fest, gell? Und auf der anderen Seite hast du das Spreu. Also das ist beim Ernten, gell, wird das hochgeworfen und das sind so diese Hülsen eigentlich vom Korn und der fliegt dann da weg. Der fliegt weg, der hat keinen Bestand. Da ist nichts da, da ist keine Substanz da. Gell? Und jemand, der sich einlässt auf Gott und sein Wort, der wird wie dieser Baum, gepflanzt an Wasserbächen, steht fest. Und jemand, der sich einlässt auf diese Dinge, die in Vers 1 beschrieben hat, der ist wie das Spreu. Den kann das Leben links wehen und rechts wehen und machen, was es will. Der hat keine Wurzel, kein nichts, der kann sich nirgendwo festhalten. Dieser Baum lebt. Er hat Leben. Das ist die Definition von einem Christen, laut der Bibel. Du lebst. Du lebst in einer tieferen Art und Weise, weil Jesus gestorben ist und auferstanden ist und gesagt hat, hey, dieses neue Leben, was jetzt schon beginnt, das möchte ich dir schenken. Das ist ein Christ. Ein Christ ist jemand, der lebt. Und das andere, das sind diese Hülsen. Und wir sind ganz gut drin, gell, uns nach außen hin so zu geben wie ein Baum. Gell? Nach außen haben wir diese Hülle. Gell? Aber innen drin, was ist da los? Und ein Mann und eine Frau, die sich einlässt auf Gottes Wort, die von Gott hören möchte, die Freude hat daran, die ist eben wie dieser Baum. Und dann kann das Leben echt schwierig werden und echt herausfordernd werden. Und das Leben wird, gell, haben wir letzten Wochen drüber geredet. Und das Wetter da links, das kann auch nicht immer so schön sein. Da kann echt einmal eine Dürre sein, gell? Da kann einmal ein Sturm sein. Aber weißt du, was das Schöne ist? Dem Baum ist das wurscht. Weil der ist direkt an der Quelle. Der ist fest. Der hat ein Fundament. Seine Wurzeln gehen tief. Das ist der wichtigste Teil von einem Baum. Seine Wurzeln gehen echt tief. Und dieser Baum, der hat nicht nur tiefe Wurzeln, sondern er macht dann Folgendes. Er bringt Frucht zu seiner Zeit. Er bringt Frucht. Ein Baum kann das nicht von sich selber. Und das ist ja spannend, dass der Baum ist ja kein Kanal, gell? Also ist ja kein Wasserhahn. Also du nimmst Wasser raus und dann im Gartenschlauch bei mir daheim kommt auf der anderen Seite wieder Wasser raus. Ich weiß nicht, bei dir wird es wahrscheinlich gleich sein, gell? Du zapfst das an und dann kommt da das gleiche raus. Aber das passiert nicht mit dem Baum. Also was macht man? Wenn dieser Baum da gepflanzt ist, dann macht Gott was Neues. Er macht Frucht draus. Das ist das, was Gott in deinem Leben und in meinem Leben machen möchte. Er sagt, Herr, verwurzel dich in mich, in dieses Wasser in mir und dann mache ich was mit dir. Ich mache Frucht aus dir. Das ist was Spannendes. Das ist was absolut Spannendes zu sehen, was Gott dann aus uns macht. Das kann ich nicht selber. Das macht dann Gott in uns und durch uns. Und diese Frucht, die ist dann nicht nur für mich, sondern auch für andere. Gell? Und die wird dann zum Segen für die Gemeinde, für alle, für die Menschen, immer dumm. Aber etwas, was ich nicht selber machen kann, das kann ich nur durch meine Wurzeln da drin, in diesen Bach. Und jetzt denkst du dir, wow, ein cooles Bild. Haben wir natürlich schon gekannt, die meisten von uns. Gell? Echt gewaltig. Aber Raffi, es gibt noch ein Problem. So schön sich das auch anhört. Aber wenn ich jetzt ehrlich mit dir bin, manchmal fühle ich mich eigentlich gar nicht danach. Manchmal habe ich eigentlich absolut keine Lust, von Gott zu hören. Manchmal sind die Sachen, die einfach da so in meinem Leben sind, so viel groß und wichtig und das fällt einfach unten durch. Und jetzt sagst du da, dass ein Christ, jemand, der Gott nachfolgt, genauso jemand ist, aber eigentlich in meinem Leben, ich möchte es, aber irgendwie kann das nicht. Irgendwie, ich schaffe es nicht. Irgendwie, der Wunsch ist da, aber also so wie dieser Mann oder diese Frau, bin ich eigentlich nicht. Ich weiß nicht, ob es dir so geht. Ich möchte so sein, aber ich bin es nicht. Und da habe ich die schönste Nachricht für dich überhaupt heute. Dieser Psalm, der ist eigentlich, da geht es eigentlich gar nicht um die. Dieser Psalm handelt nicht von dir. Jetzt denkst du, ja, was, aber da haben wir gerade die ganze Zeit jetzt von uns geredet. Ja, stimmt schon, aber eigentlich, dieser Psalm in erster Linie geht nicht um dich und um mich. Und das möchte ich jetzt noch erklären, aber damit ich das erklären kann, muss ich jetzt kurz drei Schritte zurück machen, aber wir kommen gleich drauf und ich glaube, es ist es wirklich wert, das noch jetzt zum Abschluss uns anzuschauen. Und zwar, ich mache jetzt wirklich drei Schritte zurück. Wir müssen verstehen, wo dieser Psalm steht. Sagst du in der Bibel? Ja, schon klar. Na, wo dieser Psalm in der Bibel steht. Die Bibel, das Alte Testament, ist eingeteilt in drei Bereiche. Zumindest die Juden haben es in drei Teile eingeteilt. Diese drei Teile, wir haben das jetzt ein bisschen anders angeordnet bei uns, aber diese drei Teile, also zum einen hast du die Tora, das sind die fünf Bücher Mose, und dann hast du die Propheten, das beginnt mit Josua und hört dann auf mit Malachi, und dann hast du die Schriften. Das fängt an mit Psalmen und endet mit Chroniken. Diese Dreiteilung, die findet sich, eben diese Tora, die Neviim und die Ketuvim, diese Dreiteilung ist die große Einteilung vom Alten Testament. So war das für die meiste Zeit, ist so eingeteilt worden, bis es dann ins Griechische übersetzt worden ist und so weiter und so fort. Das ist jetzt nicht so wichtig. Aber genau, und das Ganze nennt man Tanach. Und das Spannende bei dem ist, dass wir dann immer an diesen Stellen, das sind da die Stellen da, wo eben das ist das fünfte Buch Mose und Josua und da ist Malachi und Psalmen, Und da ist dann Chroniken und da ist natürlich ganz am Anfang ist 1. Mose. Immer an diesen Stellen, wo eben ein neuer Abschnitt beginnt, da findest du etwas. Immer an diesen Stellen findest du etwas. Von was rede ich da? Was meine ich? Schlag es einmal auf, wenn du Bibel hast, schlag einmal auf, 5. Mose, Vers 17. Vers 14. Da redet Gott drüber, wenn das Volk Israel irgendwann einmal einen König kriegt, dann sollen sie Folgendes schauen. Also 5. Mose 17, Vers 14. Wenn du das Land kommst, das der Herr, dein Gott, dir gibt und es in Besitz nimmst und darin wohnst und sagst, ich will einen König über mich setzen, wie alle Heidenvölker, die um mich her sind, so sollst du nur den zum König über dich setzen, den der Herr, dein Gott, erwählen wird. Aus der Mitte deiner Brüder sollst du einen König über dich setzen. Du kannst keinen Fremden über dich setzen, der nicht dein Bruder ist. Nur soll er nicht viele Pferde halten und das Volk nicht wieder nach Ägypten führen, um die Zahl seiner Pferde zu vermehren, da doch der Herr euch gesagt hat, ihr sollt nie mehr auf diesem Weg zurückkehren. Er soll auch nicht viele Frauen nehmen, damit sein Herz nicht auf Abwägen gerät. Auch soll er sich nicht so viel Silber und Gold aufhäufen. Und wenn er dann auf seinem königlichen Thron sitzt, so soll er eine Abschrift dieses Gesetzes, das vor den Priestern liegt, in ein Buch schreiben lassen. Und dieses Buch soll bei ihm sein, das soll darin lesen alle Tage seines Lebens, damit er lernt, dem Herrn seinen Gott zu fürchten und damit er alle Worte dieses Gesetzes und diese Satzungen bewahrt und sie tut. Da wird beschrieben ein König. Wenn ein König kommt und wird beschrieben, was dieser König tun soll, drei Sachen, die er nicht tun soll, und eine Sache, die er tun soll, kommt uns vielleicht irgendwie bekannt vor. Geht gar nicht darauf ein, was er nicht tun soll. Das sind Dinge, dass er nicht seine Sicherheit in Geld finden soll oder in Macht oder in Frauen oder was auch immer. Aber er soll eine Sache tun. Und an dieser Sache wird der König beschrieben als ein guter König. Er soll ein Buch haben, die Bibel, das Alte Testament, die Tora. Und er soll darin lesen, alle Tage seines Lebens. Er soll darüber meditieren. Also ich hätte mir einen König die Qualifikationen für einen König ein bisschen anders ausgedacht. Ein König sollte jemand sein, der eine gute Leitergabe hat. Es sollte jemand sein, der rhetorisch gut reden kann, der ein Charisma hat oder ein bisschen ein Auftreten, der vielleicht ein gutes Herz hat. Alles gute Sachen. Aber ein König soll jemand sein, der meditiert über Gottes Wort Tag und Nacht. Und dann lesen wir in Mose und die 5 Bücher Mose, die enden dann mit dem, dass Mose stirbt. Und Mose war so dieser erste Anführer. Er war kein König, er war so ein bisschen eine Königfigur. Und ganz am Ende heißt es, war nie mehr so jemand wie Mose. So endet dieses Buch. In 5. Mose 34, letzten drei Verse. Es stand in Israel kein Prophet mehr auf wie Mose, den der Herr kannte von Angesicht zu Angesicht. Es war keiner mehr wie Mose da. Und es war diese Hoffnung da, es wird irgendwann dieser neue König kommen, der wird irgendwann einmal so sein. Und dann les mal, diese erste Person, die kommt, ist der Josua. Und im Josua 1,8 hast du dann, Josua, lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest und alles befolgst, was darin steht. Denn dann wirst du gelingen haben auf deinen Wegen und dann wirst du weise handeln. Da wird Mose gesagt, hey, sei doch wie dieser König. Und forsche und meditiere über dieses Wort nach, Tag und Nacht. Die Beschreibung, die du gerade gelesen hast, kommt dir bekannt vor irgendwie? Die steht am Anfang von da. Und wir haben gerade vorher gelesen, im Psalm 1, Anfang von da. Du hast gelesen, hey, dieser König, dieser Josua soll so sein. Und dann liest du das Buch Josua und merkst, er war gut, aber dieser König war er nicht. Und dann kommst du ins Buch Könige. Dann merkst du, ja, waren viele schlechte Könige, manche gute dabei. Aber so wie dieser König waren sie nicht. Und dann endet dieser zweite Teil, da geht es nicht drauf ein, aber endet dann damit, dass gesagt wird, ganz am Ende von Maleachi, irgendwann wird wieder dieser Mose kommen. Es wird wieder dieser Elia kommen. Und dann ist es Psalm 1. Und dann wird geredet von diesem Mann, der genauso ist. So findest du immer wieder diese Hoffnung an diesen Stellen und auch dort und auch ganz am Anfang. Könnt ihr jetzt noch lange darüber reden, aber wer ist diese Person? Wer ist das? Wer ist dieser neue Mose? Wer ist dieser König? Wer ist dieser Josua? Das ist der Messias. Das ist Jesus Christus. Psalm 1 handelt nicht von dir. Es handelt von Jesus. Jesus war dieser Mann. Er war jemand, der seine Freude gehabt hat an Gott. Er war jemand, der immer wieder, wir lesen davon in den Evangelien, Tag und Nacht meditiert hat drüber nach über Gott. Gelesen hat, mit ihm gerungen hat, gebetet hat. Er hat diese perfekte Beziehung gehabt mit dem Vater. Er hat sich nicht eingelassen auf diese anderen Männer und die Werte und Dinge dieser Welt. Nein, er ist diese Person. Ja, und das befreit. Du musst nicht diese Person sein, weil du kannst es eh nicht. Du hast nicht genug Freude in dir und du hast nicht genug Vertrauen in Gott, dass du wirklich das glaubst, dass das dir so viel Freude bringen kann, wie es tatsächlich ist. Aber Jesus. Und weil Jesus der ist und weil Jesus das gemacht hat, sind wir jetzt eingeladen, so zu werden wie er. Wir dürfen Stück für Stück lernen und Stück für Stück mehr und mehr erfahren, das was da steht in diesem Psalm, dass das tatsächlich wahr ist. Und ja, manchmal wird es Zeiten geben, da werden wir an diesem Kaugummi echt hart kauen, gell? Und es wird echt zart werden. Und dann gibt es aber Zeiten, wo wir echt erleben, hey, das stimmt einfach. Gott, ich bin dir so dankbar. Wo wir merken, dieser brennende Dornenbusch ist da. Es redet, es lebt. Und so endet dieser Psalm. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Und darum werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde des Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten. Aber der Weg der Gottlosen führt ins Verderben. Endet ziemlich dunkel, eigentlich. Das erste Wort dieses Psalmes ist glücklich. Das letzte Wort dieses Psalmes ist Verderben. Ganz bewusst. Diese zwei Wege werden beschrieben. Herr, und Jesus ist wie dieser Hirte, der einfach war's. Dieser eine Weg für meine Schafe, der führt ins Verderben. Aber wenn er noch so gut ausschaut und noch so viele Ratschläge und gut gemeinte Sachen auf diesem Weg sind, er führt auf diesem Weg. Er ist wie dieser Vater, der weiß, hey, die Gemeinschaft mit diesen Leuten, die wird schlussendlich negative Auswirkungen haben. Aber nicht nur kennt er den negativen Weg, der Weg, der ins Verderben führt, sondern er kennt auch den Weg, der zum Segen führt, der zum Glück führt. Und auf den Weg sind du und ich eingeladen. Wir sind eingeladen, tiefe Wurzeln zu graben, uns fest zu pflanzen in diesen Fluss, der da steht. Zu werden wie dieser Baum. Und das Ganze dann ist dann ein Vorgeschmack auf das, was es einmal sein wird. Wie beginnt die Bibel? Beginnt mit einem Garten. In diesem Garten steht der Baum, das ist der Baum des Lebens. Der Psalm nimmt auch darauf Bezug. Der sagt, hey, du warst nicht dabei damals im Garten Eden. Keiner von uns weiß, wer das war. Ja, aber was Psalm ansagt, er sagt, hey, du kannst schon einen kleinen Vorgeschmack haben auf diesen Baum des Lebens. Und weißt du, was ganz am Ende der Bibel steht? Der Baum des Lebens. So, diese Buchenden finden da ihre Mitte in diesem Psalm. Das ist Gottes Einladung an dich und an mich. Und ich lade jetzt ein, einfach einen Moment ruhig zu werden, über das nachzudenken, darüber zu meditieren, und dann werde ich ein Gebet sprechen. Ja, Herr Jesus, als du auf der Erde warst, ist einmal eine Frau zu dir gekommen und die hat Wasser gesucht. Und sie hat genau gedacht, dass ich weiß, wo sie das Wasser kriegt. Und deine Antwort darauf war dann, dass das Wasser, wo sie denkt, dass sie wirklich sie erfüllt, da wird sie immer wieder durstig werden. Und du hast dann gesagt, nur wenn sie von dir trinkt, wird der Durst tatsächlich gestillt. Und Herr, wir bekennen heute als Gemeinde und individuell, dass wir das manchmal einfach nicht glauben. Dass wir manchmal unseren Durst irgendwo anders stillen wollen. Dass wir nicht wirklich glauben manchmal, dass du tatsächlich in deinem Wort Glück und Freude zu finden ist. Dass das ein Weg ist, der gut ist für uns. Dass du es gut mit uns meinst. Und so danke dir dafür, dass wir uns dann jetzt nicht deshalb irgendwie besser anstrengen müssen, noch härter versuchen müssen, uns zusammenreißen müssen, sondern dass wir einfach zu dir schauen dürfen. Staunen dürfen, Herr, wie du das gelebt hast. Und dich einladen, dass du das an uns machst. Dass du uns mehr und mehr dieses Verlangen schenkst. Und mehr erleben lässt, diese Freude, von der da geredet ist. Mehr und mehr erfahren lässt, was es heißt, diesen Segen zu erfahren, den der Psalmist da erlebt hat. Danke, Herr, dass du das damals gemacht hast, vor 3000 Jahren. Und danke, dass du es heute noch machst. Amen.